Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier Daily Podcast Spezial in den Weihnachtsferien. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ich gehe heute mit meinem Kollegen Axel Halbhuber der Frage nach, wie Corona den Tourismus verändert hat und wie wir künftig reisen werden. Man muss jetzt wahrlich keinen Doktortitel haben, um zu erkennen, wie schwierig Reisen allein in Europa in Zeiten von Corona geworden ist. Und auf der anderen Seite hat Corona natürlich enorme Folgen für das Tourismusland Österreich. Durch den Totalausfall der Wintervorsaison bis zum Neujahr wird es für 2020 ein Nächtigungsminus von mehr als 36% geben. Das hat die österreichische Nationalbank erst vor wenigen Tagen erklärt. Und auch im neuen Jahr wird es am Anfang kaum ausländische Gäste geben, denn der Lockdown dauert ja mindestens bis zum 18. Jänner und damit können auch keine Touristen zu uns kommen. Und was passiert dann, wenn wir wieder aufsperren? Kommen automatisch die Gäste? Oder haben wir in 2 Wochen später wieder so hohe Zahlen, dass wir wieder zusperren müssen? Die Hoteliers brauchen auf jeden Fall eiserne Nerven. Denn auch wenn es im Februar und im März so etwas wie eine Skisaison gibt, kann das vielfach nicht reichen. Und auch wenn die Impfungen jetzt beginnen, fertig ist man damit frühestens im Frühsommer. Aber das könnte für viele Hoteliers und Gastronomen einfach zu spät kommen. Ja, und wir werden uns auch überlegen müssen, wie wir in Zukunft reisen werden. Werden wir uns impfen müssen, wenn wir ins Ausland wollen? Und wohin bewegt sich der Tourismus insgesamt? Denn selbst wenn wir das Coronavirus besiegt haben, wartet noch eine weitere große Herausforderung auf uns. Der weltweite Klimawandel. Über kurz oder lang wird das Flugreisen, wie wir sie jetzt kennen, unmöglich machen. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Axel Halbhuber. Er ist Leiter der Reise- und Genussabteilung im Kurier. Hallo Axel.
Servus.
Axel, beginnen wir vielleicht mit dem Aktuellsten, nämlich ist die Wintersaison noch zu retten?
Die Frage oder die Antwort auf diese Frage hat mehrere Ebenen, würde ich sagen. Erstens einmal sind wir natürlich über weite Strecken mitten in der Wintersaison. Mhm. Wenn wir jetzt die Skigebiete einerseits sehen, die halt jetzt eigentlich vor knapp einem Monat aufgemacht haben alle oder hätten sollen. Andererseits, wenn wir die Fernreisen anschauen, die zwar ein relativ kleines Segment ausmachen, muss man auch immer dazu sagen, also all die Thailand-Flieger sind dann eigentlich relativ wenig, aber das ist natürlich fast komplett ausgefallen, bis auf wenige abenteuerliche, die es schon gibt. Also es hat sich jetzt auch für die Weihnachtszeit gezeigt, dass einige Menschen, sehr aufgeklärte Menschen, gar nicht so die Aluhutträger, sondern die das alles ernst nehmen, aber einfach auch sagen, es geht und ich nehme halt die Quarantäne in Kauf und das Freitesten, das gab schon. Aber das sind natürlich alles Randerscheinungen. Insgesamt ist die Wintersaison bis jetzt gegen null, würde ich sagen. Und ob sie zu retten ist, wird einfach extrem davon abhängen, wie sich die Dinge entwickeln. Wie gesagt, dazu gibt's verschiedene Ebenen.
Na gut, dann bleiben wir mal bei der ersten Ebene, die hast du schon angesprochen, nämlich die Skilifte. Ja, die werden jetzt dann geöffnet. Aber ist die Frage nicht da, ist das überhaupt noch rentabel, wenn man keine ausländischen Gäste hat, dass man die Skilifte rentabel betreiben kann?
Skilifte muss man anders begreifen als rein privatwirtschaftliche Unternehmen. In Skiliften stecken oft viele Förderungen, deswegen auch Betriebspflichten. Also die können sich meistens nicht aussuchen, ob sie aufsperren oder nicht, sondern die sind in einem Verbund, werden mitbezahlt und so weiter und müssen dann aufsperren. Rentabel, ich habe mit ein paar Skilift-Geschäftsführern gesprochen von Seilbahnen, die waren alle so ungefähr in der Größenordnung, dass sie gesagt haben, na ja, also 20% weniger Umsatz, da ist dann irgendwo der Knackpunkt für sie, dass es nicht mehr rentabel ist. Insofern würde ich sagen, nein, also aus jetzigen Blickwinkel wird es nicht rentabel. Sollte jetzt alles anders werden und es sollte die Tür total aufgehen und der ganze Februar, März und Anfang April vom Schnee her, vom Wetter her, von den Bestimmungen her, von den Möglichkeiten her, alles anders sein, dann wird es vielleicht noch irgendwie sowas wie eine Saison. Aber das davon ist nicht auszugehen, weil ich eben vorher diese Ebenen angesprochen habe, da müsste ja alles zusammenpassen. Mhm. Also es müsste diese Selbstverantwortung und das persönliche Gefühl, dass medizinisch alles auf der sicheren Seite ist wieder. Also die Menschen haben eine gewisse Angst einfach vor.
Das ist ja eine psychologische Frage auch. Also traue ich mich sozusagen überhaupt mit einem Skilift zu fahren oder mich da anzustellen, auch wenn jetzt da FFP2-Masken anscheinend vorgeschrieben sind, auf dem Weg hin zum Skilift. Also ist da überhaupt die Lust am Skifahren bei den Menschen, glaubst du, groß genug?
Das ist wie in vielen Bereichen eine Gemengelage, glaube ich, ja. Und das nähert sich einerseits aus den politischen Restriktionen und dem einfach der Kommunikation, der Art, wie darüber gesprochen wird von der Politik. Auf der anderen Seite aus der persönlichen Sorge, kriege ich es oder kriege ich es nicht. Das hat wieder damit zu tun, kenne ich wen, der es schon hatte. Mhm. Es ist natürlich jemand, der einen Angehörigen auf der Intensivstation hat und einen Verfall oder womöglich einen Todesfall hatte oder gesehen hat. Für den ist das was anderes als einer, der es nie erlebt hat. Die politische Ebene ist das zweite und das dritte ist sicher diese gesellschaftliche Ebene, dieser Druck, was du fasst auf Urlaub, ja, kann man, darf man das denn tun, ist das salonfähig? Mhm. Und wenn das alles ins Positive drehen würde, dann würde vielleicht sowas wie eine Saison stattfinden, aber davon ist nicht auszugehen. Die Impfung ist sicher ein guter Punkt, dass es besser wird, aber ich würde sagen, diese Saison muss man verbuchen unter gar nicht bis vielleicht so bisschen ein bisschen.
Was, ja. Naja, und umgekehrt ist ja natürlich schon die Gefahr, dass wir wieder so Bilder wie Ischgl produzieren, dass wir vielleicht auch für endgültig einen Image-Schaden dann im Ausland haben, wenn sich herausstellt, dass zum Beispiel dann in so einer Skischaukel wieder ein Corona-Cluster auftritt. Du hast ja mit den Seilbahnbetreibern gesprochen, haben die auch Angst davor, dass sie da wieder sozusagen ein neues Ischgl produzieren?
Na, offen gesprochen ist das Problem, dass sich bei den Seilbahnbetreibern einfach sehr viele herumtreiben, die das tun, was Ischgl damals getan hat. Und man muss schon immer wieder feststellen, der Image-Schaden von Ischgl ist nicht dadurch passiert, dass sich in einer Après-Ski-Bar ausgehend in dem Ort so viel Ansteckungen ergeben haben. Das hat ja tatsächlich zu dem Zeitpunkt in vielen Ländern der Welt stattgefunden. Mhm. Kurioserweise ist der Image-Schaden von Mailand oder der Lombardei nicht so groß wie der von Ischgl, obwohl dort viel mehr los war. Also wir erinnern uns alle an diese Bilder von den Intensivstationen. Mhm. Nur der Image-Schaden ist geringer. Also dürfte der Schaden nicht passiert sein durch die Ansteckungen, sondern einfach durch die Reaktionen dann. Mhm. Und da muss man schon ehrlich sagen, so wie sich Politiker dann dort geäußert haben, so wie sie es noch immer tun, es gab gerade vor 3 Wochen im Fernsehen eine Doku wieder aus Ischgl, aber im ORF, dort, die blocken noch immer ab, die tun noch immer so, als ob sie nichts dafür hätten können, das ist der Image-Schaden. Mhm. Und genauso ist es auch in der Seilbahnwirtschaft, es gibt manche, die das einfach nicht richtig wahrhaben wollen, das sage ich ganz offen, die glauben nicht, dass wenn solche Bilder passieren, dann sagen die, naja, es ist ja nicht so schlimm. Und andere, der Großteil, die allermeisten, nehmen das ernst und haben sehr gute Maßnahmen dafür im Griff. Wir haben zum Beispiel der Geschäftsführer der Ski Amadee, möchte ich da löblich erwähnen, der mir zum Beispiel genau erklärt hat, dass er ja heuer nicht nur die Kosten vom Vorjahr hat, sondern dass er mehr hat, weil sie einfach viele Sicherheitskräfte einstellen, die für Abstände sorgen. Man kann das ja alles steuern, wenn man nur dran denkt. Die Bilder, die wir gesehen haben, haben mich deswegen gewundert, weil ich mir gedacht habe, warum hat dort keiner dran gedacht? Es ist ja sehr einfach zu verhindern, dass ich solche Ansammlungen beim Anstellen habe. Das schafft jedes Fußballspiel, ja.
Und wenn wir noch kurz beim Wintersport bleiben, das Tourengehen dürfte jetzt wirklich ein Wintertrend für 2020 werden, obwohl es eh schon die letzten Jahre ein Trend war, aber jetzt natürlich auch weil die Leute sagen, sie wollen in die Natur trotzdem, aber vielleicht sich eben nicht anstellen, weil sie Angst haben vor der Ansteckung, gehen sehr viele Leute auf Touren, da gab es auch schon einige Aufregung, weil so viele auf die Pisten schon gedrängt haben, obwohl die Pisten noch nicht mehr richtig präpariert waren. Also wird das Tourengehen der Trend und wie kann denn das vielleicht auch die Touristiker nutzen?
Ich weiß nicht, es ist sicher 10 Jahre her, dass ich die ersten Geschichten über den großen Trend Tourengehen geschrieben habe. Mhm. Insofern, nein, Tourengehen wird sicher nicht der große Trend, weil es ist schon seit Jahren der ewige Trend. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass nicht das Tourengehen rasant befeuert wurde heuer, weil einfach in der Gemengelage auch dieses Gefühl von sich nicht wehtun, sich keiner Gefahr aussetzen und so sich spiegelt. wir dürfen nicht vergessen, es wurde in dem Jahr oft argumentiert mit, man soll keine Sportarten oder nicht zu viel Sportarten machen, damit man sich nicht verletzt. Also die Politik sogar hat im Frühjahr noch gesagt, ja, Joggen gehen ist alles ein bisschen gefährlich und Radfahren, weil wir müssen immer auf die medizinische Versorgung. Vor dem Hintergrund ist es ja noch absurder, dass man Skifahren gehen kann, weil das ist nun mal eine recht verletzungsintensive Sportart. Und Tourengehen ist auch als sowas abgespeichert. Stimmt nicht ganz, weil solange man in keine Lawine kommt, tut man sich beim Tourengehen gar nicht so oft weh, aber bei den Menschen ist es im Kopf so. Was tatsächlich ich gehört habe, auch aus dem Handel, was ein ganz großer Trend heuer ist, auch in den letzten Jahren schon immer beliebter, aber heuer richtiger Boom ist Langlaufen. Weil das ist sozusagen abgespeichert als, da kann man sich beim besten Willen nicht wehtun, was nicht stimmt, da kann man sich ganz schön wehtun, aber es ist bei den Menschen so abgespeichert, es ist die sanfte Variante, sich doch im Schnee zu bewegen.
Ja, kommen wir jetzt vom Sport jetzt mehr in Richtung den Hotels und den Hoteliers. Die Präsidentin der Österreichischen Hoteliersvereinigung, die Michaela Reiterer, hatte zuletzt vor 3 Tagen in einem Interview gesagt, dass die Reserven bei vielen Hoteliers aufgebraucht sind. Wen wundert's? Da stellt sich jetzt schon die Frage, wie viele Hotels werden 2021 nicht überleben?
Da sind wir jetzt in der gleichen Frage wie eigentlich in allen Bereichen der Wirtschaft. Wir haben ja eben diese, wie soll man sagen, diese Klemme zwischen Insolvenzverschleppung und Förderungs, also der Notwendigkeit zu fördern, aber wen fördert man dann? Ich sehe jetzt eigentlich keinen großen Grund, warum jetzt Hotels auf der Strecke bleiben sollen. Also wenn dieser Umsatzentgang ankommt, also immer vorausgesetzt, das wird auch wirklich so gemacht, wie es gesagt wird und es wird wirklich bezahlt, dann sollte ein Hotelier nicht unbedingt in große finanzielle Nöte kommen. Ein Problem bei manchen ist vielleicht, die sehr viel investiert haben im Sommer, weil da wird die Bank vielleicht dann irgendwann sagen, hallo, du verdienst nichts. Da soll es aber auch Haftungslösungen geben. Also ich sehe jetzt eigentlich nicht, warum wirtschaftlich ein Hotel jetzt pleite gehen sollte.
Aber gibt es auch Unterschiede vielleicht, dass die großen Hotels, wo sehr viele Menschen immer zusammengekommen sind, vielleicht auch dann in Zukunft weniger nachgefragt werden? Wir haben ja gesehen, dass die Privatzimmer und Apartments, wo man untereinander wenig Kontakt hat als Gast, dass die vielleicht mehr im Aufwind sind. Gibt es da vielleicht auch eine Veränderung in der
Da sind wir wieder bei der Gemengelage, ja. Es wird sicher eine Veränderung geben. Ich tue mir nur, oder man sollte immer vorsichtig sein mit der Prognose. Also ja, ich glaube auch, dass alle Formen des Individualbeherbergens einen stärkeren Boom oder sagen wir mal zumindest anhaltend hoch bleiben, weil die Nachfrage nach Apartments und ähnlichen Lösungen war schon sehr hoch. Also es ist nicht neu. Ich bin aber auf der anderen Seite nicht ganz sicher, oder ich gehe nicht davon aus, dass alles anders wird. Ja, wir haben den Frühjahrslockdown gehabt, dann hatten wir den kommenden Sommer und die Berichte von den ersten Fliegern nach Kreta, die wieder aufgelegt wurden von den Reiseveranstaltern, die waren nach 5 Minuten voll. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es wird ähnlich sein. Es ist immer diese Gemengelage. Wenn sich heute die Politik hinstellt, also die offizielle Stelle, und sagt, es ist alles wieder gut, und als nächstes die Zahlen tatsächlich alle sinken und niemand auf die Intensivstation kommt, wir keine Fälle hören oder wenig und keine Horrormeldungen mehr hören, die Impfung anschlägt und so weiter, dann werden die Leute, glaube ich, sehr schnell wieder bei dem Gefühl sein, ich will jetzt auf Urlaub fahren. Jeder sagt, es ist sicher, es funktioniert, ich darf, ich kann und ich mach's.
Das heißt, wenn der Lockdown ab 18. Jänner wieder aufgehoben wird, wird die Corona-Krise noch lange nicht vorbei sein, weil es einfach mit den Impfungen nicht so schnell geht. Aber welche Strategien kann man dann verfolgen, dass man sozusagen sagt, okay, trotzdem ist unser Hotel, unser Apartment oder sonst irgendwie, trotzdem ist es sicher. Wie kann man den Kunden vermitteln, du kannst sicher Urlaub machen?
Also das, was die Tourismuswirtschaft selber beitragen kann, das haben sie, ich muss da wirklich eine Lanze brechen. Die Tourismuswirtschaft war da extrem gut in jeder Phase der Corona-Zeit. Die haben vorbildliche Maßnahmen immer gehabt, die haben Abstände, die haben alles. Also wir haben, glaube ich, jeden Tag 20 Pressemeldungen gekriegt von einem Hotel, das jetzt wieder Desinfektionsspender aufgelegt hat. Die haben das gut gemacht. Solange es ein Contact Tracing gab, und da widerspreche ich immer sehr laut dem, was von der Regierungsseite jetzt so daher schwimmt, immer wieder als Märchen hochgetragen wird. Es hat, solange es ein Contact Tracing gab, nie eine Zahl von 30% durch urlaubende und reisende Menschen gegeben an Infektionen. Das waren über die meisten Zeiten mittel- bis niedrig einstellige Prozentzahlen, weil es einfach auch die Tourismuswirtschaft so gemacht hat, dass sie darauf geschaut hat, dass man sich nicht ansteckt. Ja? Und das werden sie wieder tun. Und da muss man dem österreichischen Tourismus ein besonderes Lob aussprechen, weil das haben sie ernst genommen. Das ist aber eben nur die eine Sache, was sie selber beitragen können. Wenn jetzt am 18. alles aufgeht, dann ist einmal, wenn sich die Politik dann wirklich committet und sagt, so, jetzt ist offen, dann gehe ich einmal davon aus, dass sie das tun, weil die Zahlen auch stimmen. Das heißt, dann spürt man auch dieses Wissenschaftliche und sagt, okay, das stimmt. Mhm. Dann, wenn die Impfungen anschlagen und Menschen impfen gehen, also es ist jetzt auch wichtig, dass viel Menschen impfen gehen, ist nicht nur wichtig für die tatsächliche Eindämmung des Coronavirus, sondern es ist auch für die Psychologie wichtig. Ja? Weil selbst die, die sagen, na, gehen wir lieber nicht impfen, fühlen sich eigentlich sicherer, wenn die anderen impfen gehen.
Na klar. Mhm.
Wenn das alles zusammenspielt, dann glaube ich, dann geht's. Aber man muss ehrlicherweise schon sagen, der Tourismus ist da ein bisschen geprügelt worden für etwas, das andere verursacht haben. Und insofern können sie es auch nicht alleine jetzt lösen, dass die Psychologie wieder anspringt und der Glaube und die Sicherheit.
Aber dennoch gibt es ja auch im Tourismus, sagen wir, schwarze Schafe, die jetzt zum Beispiel anfangen, Chalets einfach als Büro oder als Homeoffice zu vermieten. Und es gibt in Vorarlberg einen Hotelbetreiber, der sagt, er macht jetzt ein Forschungsprojekt und du kannst als Verein Teil dieses Forschungsprojektes sein. Und das Forschungsprojekt heißt Erholung in der frischen Natur sozusagen. Also da muss man dann auch ein bisschen schon noch sich anschauen, wie sich da vielleicht auch die Weizen vom Spreu jetzt trennt in den nächsten
Ja, ich bin schon bei dir. Also schwarze Schafe gibt's immer und überall. Und wie gesagt, ich finde auch auf einen Schlag fünf Touristiker, die ich anrufe und die mir erklären, Corona gibt's gar nicht. Aber die Spreu vom Weizen trennt sich dadurch nicht, weil Spreu vom Weizen ist ein schönes Bild, wo es um eine Masse geht, ja, wo sozusagen die Hälfte von der anderen Hälfte sich unterscheidet. Und genau das, dem würde ich ganz klar widersprechen. Also ich habe viel Kontakt mit vielen Touristikern und ich habe zu 99,9999% das Gefühl, die nehmen das ernst, die haben das Problem immer anerkannt, die leugnen Corona nicht, weil die einfach auch wissen, worum es geht. Das ist für die ganz wichtig. Ein schöner Bereich, der mir dazu einfällt, ist jetzt nicht österreichische Tourismuswirtschaft allein, aber wenn ich es mir weltweit auch ein bisschen globaler anschaue, wenn ich mir die Kreuzfahrtindustrie hernehme, die haben einfach wirklich am Anfang dieser Krise gesehen, jetzt ist es eigentlich aus mit uns. Jetzt haben wir schon diesen ganzen Nachhaltigkeitswahnsinn und jetzt kommt auch noch der Corona-Wahnsinn. Dann kamen die ersten Meldungen von Schiffen, wenn wir uns zurückerinnern, ist jetzt fast schon ein Jahr her, die irgendwo festgelegen sind, weil sie viele Infektionen an Bord hatten. Und dann hat sich diese Wirtschaft, diese Industrie einfach gesagt, entweder oder. Und dann haben die im Sommer begonnen, Konzepte aufzustellen, die wirklich knallhart waren. Testen vorm Borden und dann am Schiff sein und dort viel Abstand, obwohl alle negativ getestet, viel Abstand. Maske zu jeder Zeit und, und. Landausflüge nur in der Gruppe und wer sich von der Gruppe entfernt hat, durfte nicht mehr aufs Schiff. Mhm. Die haben das ernst genommen und ich habe eigentlich nur positive Erfahrungsberichte gehört von Menschen, die gesagt haben, alle halten sich dran, alle wollen das so und so kann man reisen.
Mhm. Das heißt, das Reisen insgesamt verändert sich. Du hast das jetzt schon angesprochen, auch mit den Kreuzfahrten, also die Fernreisen. Jetzt ist es so, dass man ja im Winter vielleicht eben nicht in den Schnee will, sondern eher in den Süden. Wie schaut es denn da aus? Kann man derzeit eigentlich auf die Malediven, in die Dominikanische Republik oder nach Thailand fliegen? Du hast ja schon ein bisschen gesagt, ein paar Wagemutige gibt es, aber gibt es Reiseveranstalter, die jetzt so etwas anbieten?
Naja, erstens gibt's Veranstalter, die haben immer noch ein Businessmodell, das heißt, Reisen zu veranstalten. Mhm. Die Frage ist immer die Frage der Flüge. Wo kriege ich sicher Flüge hin momentan? Ich weiß von Leuten, die jetzt nach Namibia fliegen im Winter, sehr verantwortungsvolle Menschen, Menschen, die sehr daran glauben, selber Ärzte, die sagen, nein, geht, kann man machen, beim Zurückkommen muss man und so weiter. Mhm. Es ist umständlich und es war im September gar nicht so schlimm, es ist jetzt noch umständlicher, aber man kann vieles machen. In viele Länder kann man schlicht deswegen nicht, weil man nicht einreisen darf. Die lassen einfach niemanden rein. Australien, bestes Beispiel.
Neuseeland auch.
Neuseeland, genau. Das wird sich legen in dem Moment, wo man also glaubhaft eine Impfung nachweisen kann. Also ja, man kommt schon weg, aber es ist zugegebenermaßen momentan sehr abenteuerlich, weil es auch nicht sehr salonfähig ist.
Aber glaubst du, dass es auch weiterhin dann Länder geben wird, wo man nur mit einem Impfnachweis einreisen darf?
Garantiert. Also das ist sicher die große Veränderung in der Reisebranche für 2021. Es wird ohne Impfung nicht gehen. Ich glaube allerdings nicht nur im Reisen, also ich glaube sehr fest daran, dass jedes europäische Land zwar der eigenen Bevölkerung keine Impfpflicht auferlegen wird, aber faktisch jedem einreisenden Land. Mhm. Wenn die Schweiz den Österreichern eine Impfpflicht auferlegt, wenn sie einreisen, und die Österreicher den Schweizern, dann hat das auch große Auswirkungen.
Genau.
Und genauso wird's beim Fernreisen wird sowieso so sein. Keine der Inseln lässt sich noch einen Corona-Fall ins Land bringen. Kein afrikanisches Land will sich das reinbringen lassen. So wie Gelbfieberimpfungen heute ganz normal sind, Impfpässe normal sind. Die Corona-Impfung ist wohl prädestiniert dafür, dass sie verpflichtend ist, wenn man wo einreisen will. Und damit werden auch die Fluglinien gut aus dem Schneider sein, weil das Fliegen ist schon immer noch so. Es gab zwar nie wirklich Ansteckungszahlen in großer Zahl nachgewiesen. Es gab dann schon Studien, wo es Einzelne gab. Man wusste es nie so ganz. Die Fluglinien werden aber auch keine Impfpflicht einführen wollen. Aber
das wäre nämlich meine Frage gewesen, dass auch die es hat ja schon Überlegungen gegeben, dass die Fluglinien selber sagen, bei uns kommen an Bord nur Leute, die geimpft sind.
Ja. Jeder, der die Verpflichtung ausspricht, hat irgendwie ein bisschen Diskussionsbedarf, also Argumentationsbedarf. Mhm. Einfacher ist es, und das werden die Fluglinien erleben, wenn jedes Land sagt, oder nahezu jedes, Leute, die in mein Land kommen, müssen geimpft sein, dann darf die Fluglinie jemanden gar nicht mitnehmen, wenn er nicht geimpft ist.
Mhm. Außer ein Inlandsflug jetzt, also jetzt betrifft vielleicht Österreich jetzt nichts, aber zum Beispiel innerhalb von Deutschland zu fliegen, wird vielleicht ohne Impfnachweis noch möglich sein, ne?
Ja, das... Das,
oder
ja.
gehen wir von den USA zum Beispiel aus oder so etwas, ne?
Ja, in den USA würde ich es wieder schwieriger sehen, weil da hast du auch Bundesstaaten. Also es kann schon ein Bundesstaat auch eine eigene Gesundheitsverordnung haben. Und in Deutschland ging es theoretisch eigentlich auch, weil die haben auch ein so hochföderales System. Aber ich glaube, das sind Diskussionen. Ich glaube nicht so recht an diese Nichtimpfung von Menschen. Ja, es gibt zwar ganz hohe Impfskepsis momentan, offensichtlich. Mhm. Das ist so, das muss man auch akzeptieren, das muss man mitnehmen. Aber ich glaube, das wird sich von selber ein bisschen abbauen.
Genau wie das bei den Massentests jetzt war, jetzt kurz vor Weihnachten wird jetzt doch jeder wieder einen Massentest, also einen Corona-Test machen. Also sobald irgendwie die Notwendigkeit da ist, um etwas, was man gerne macht, machen zu können, und vielleicht ein Verwandter oder ein Freund das schon gemacht hat und gesagt, das ist ganz schmerzlos und kein Problem.
Das glaube ich ist ganz wesentlich, ja.
Jetzt haben wir schon sehr viel gesprochen, lass uns trotzdem ein bisschen noch in die Glaskugel blicken, wenn du es jetzt ein bisschen weiter siehst, von 21 auf 22 oder 23. Wie wird Corona die Reisebranche verändern? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, wir werden in 2-3 Jahren über etwas reden oder etwas machen, was wir jetzt noch nicht gedacht haben, oder es wird sich in eine gewisse Richtung gehen, mehr Individualismus oder sonst irgendwie. Gibt es da schon irgendwas, wo du sagst?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass einerseits, dass Dinge sehr schnell wieder anspringen, weil Menschen eine große Sehnsucht haben. Es ist so ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast über die Zeit. Ja, man muss immer den Faktor Zeit bei den Menschen ein bisschen mit reinnehmen. Und Menschen werden jetzt, wenn die Türen aufgehen und wenn die Sicherheit da ist und sie alle das Gefühl haben, es geht, dann werden sie wieder das machen wollen, was sie kennen, an den Strand und weiß ich nicht was. Was überbleiben wird, sind gewisse Maßnahmen. Also Après-Ski ist einfach ein bisschen angeschlagen, ja, vom Image her. Auch wenn es noch so sicher ist, ja, oder wurscht. Da wird es vielleicht eine Veränderung geben, einfach auch in den Maßnahmen, also von den Betreibern selber oder von der Politik. Genauso mit irgendwelchen Strandpartys in Kroatien oder whatever wir da alles gehört haben heuer. Das wird sich ein Stück weit verändern, aber dann braucht es einfach eine gewisse Zeit, dass die Leute sagen, okay, jetzt habe ich das wieder an mir abgeholt, aber jetzt, was könnte ich eigentlich sonst machen? Und es passt dann nicht ganz zu dem Gefühl, das ich in mir trage. Insofern werden sich Dinge verändern. Es werden sicher individuelle Reiseformen, Dinge wie Campen, Dinge mit Abstand, Dinge an der Luft, das haben wir jetzt auch ein Stück weit gelernt, das haben wir in uns drinnen. Und das wird sich verändern. Insgesamt glaube ich aber, dass sich diese Veränderung so bewegen wird, wie sich halt Reisen immer verändert. Also wir dürfen ja auch nicht sagen, Reisen war immer so und jetzt ist Corona und jetzt ist es anders. Mhm. Reisen hat sich so massiv verändert und tut das die ganze Zeit, dass ich glaube, wir hätten auch sonst Veränderungen erlebt. Und das ist halt jetzt eine Beeinflussung des Ganzen. Die Aber wenn wir bei Beeinflussungen beim Reisen sind, die Beeinflussung, die durch den Nachhaltigkeitsgedanken, durch die Ernsthaftigkeit, mit der man den Klimawandel jetzt anschaut und so, das wird viel, viel größer sein, auf mittelfristig, meiner Meinung nach. Ja.
Und wie werde ich in Zukunft dann nachhaltig reisen können?
Da gibt es mehrere Antworten und ich empfehle dazu, mal auf jeden Fall den 16. Jänner sich ganz fett im Kalender rot anzustreichen. Da macht die Ferienmesse Wien gemeinsam mit uns einen großen Online-Reisetag. Es gibt keine Ferienmesse heuer im Jänner aus nämlichen Gründen. Mhm. Die ist auf Mai verschoben. Aber wir machen gemeinsam einen riesen Online-Tag, wo wir ab 10 Uhr am 16. Jänner mit Experten reden, wo es Reiseangebote gibt, Schnäppchen abzuholen. Große Gewinnspiele, kann ich jetzt schon sagen, Riesenpreise dabei. Und Prominente und wie gesagt vor allem Menschen, die uns so Dinge erklären wie die Frage, wie ist das mit dem Nachhaltigreisen, was wird da kommen? Also ein großes Paket, da sollte auf jeden Fall jeder dabei sein, wird auf kurier.at/reise sein, wird in Reisegenuss sein, wird überall zu finden sein.
Lieber Axel, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke für die Einladung.
Das war's für heute, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Aber vor allem hört bald wieder rein. Noch schöne Weihnachtstage, passt auf euch auf, Elias Nordmesnik, over and out.